Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
7 Spiele gab es in der letzten Nacht in der NBA. Da gab es einige hervorragende Einzelleistungen. Darüber müssen wir sprechen. Und das tue ich jetzt mit unserem NBA-Experten Patrick Rebin. Hallo Patrick.
Grüße dich, hallo.
7 Spiele, lass uns gleich in medias res gehen, denn das erste Spiel war das der Milwaukee Bucks bei den Charlotte Hornets. Die Hornets gewinnen 110 zu 107 und bei den Bucks hat man das Gefühl, sie haben etwas ihr Mojo von Anfang der Saison verloren.
Ja, schon irgendwie, ne? Und es ist wirklich, also gerade im zweiten Viertel waren die Bucks grandios schlecht. Ich weiß nicht, was da los war mit den Jungs. Es lief einfach überhaupt gar nicht. Topscorer Giannis Antetokounmpo mit 20 Punkten ist jetzt nicht so unbedingt verwunderlich, dass Giannis da Topscorer ist, aber 20 Punkte sind halt auch für ihn dann doch relativ wenig. Auf der anderen Seite bei den Charlotte Hornets Jeremy Lamb und Kemba Walker mit jeweils 21 Punkten Topscorer. Die Bucks, die versuchten nochmal zurückzukommen, ja, hätten fast hätten fast den 25 Punkte, die 25 Punkte Führung von Charlotte doch noch aufgeholt, aber am Ende hat es dann halt eben nicht sein sollen. Am Ende war dann die Hypothek aus dem Spiel doch ein bisschen zu hoch für die Milwaukee Bucks, als dass sie da nochmal wirklich drüber stehen konnten am Ende. Die Hornets hatten Michael Kidd-Gilchrist zurück und er half ihnen direkt. Also wirklich, er kam ins Spiel und half ihnen, konnte ihnen helfen. Zwar hatte er jetzt nicht so die extrem gute oder extrem krasse Statline, aber es geht ja nicht nur darum, wer macht die meisten Stats, sondern wer bringt dem Team was auf dem Feld. Und da war wirklich bei ihm sehr, sehr viel zu sehen. Also er gab ihnen wirklich an beiden Enden des Parketts eine wahnsinnige Energie, brachte auch eine Energieleistung aufs Parkett. Und das sieht man zum Beispiel an einer der schönsten Aktionen von Kidd-Gilchrist in diesem Spiel. Das war eine Rejection von Chris Middleton am Ring, gefolgt von einem Fastbreak und einem versuchten Layup. Also er hat sich da schon nach seiner Pause ganz gut wieder eingefunden in das Spiel. Und Charlotte brachte offensiv die Bucks auch stark in Probleme. Nur 40% Season-Low-Wurfquote aus der Zone. Also defensiv wirklich sehr, sehr gut. Hatten wir am Anfang der Saison schon mal drüber gesprochen gehabt, dass das eben auch so ein bisschen der Way to Win ist für die Charlotte Hornets. Natürlich hast du vorne Spieler wie Kemba Walker, die immer wieder für Punkte zu haben sind. Aber es ist definitiv auch wichtig, eine gute Defense zu haben. Und das hat sich eben jetzt in diesem Spiel auch gezeigt. Gerade eben auch die Tatsache, dass sie es den Milwaukee Bucks nicht mehr zugelassen haben, am Ende dann doch nochmal auszugleichen oder sogar in Führung zu gehen, denke ich mal, spricht dann auch relativ für sich. Und natürlich auch diese kleine Statistik, denn ich meine, wir wissen, wen die Milwaukee Bucks alles haben. Du hast Spieler wie Giannis Antetokounmpo, du hast Spieler wie, ich weiß es nicht, Bledsoe, du hast Spieler wie Chris Middleton, die alle sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Würfe haben und sehr, sehr fokussiert und gut spielen können. Und wenn du so ein Team dann eben bei 40% Wurfquote in der Zone halten kannst, ist das auf jeden Fall schon mal eine richtig, richtig gute Sache. Auch Tony Parker kehrte zurück nach 2 Spielen, in denen er wegen einer Verletzung aussetzen musste und brachte direkt mal 15 Punkte von der Bank ins Spiel rein. Der Altmeister kann's noch, kann man auch hier dann resümieren. Und die Milwaukee Bucks, die kürzten den Rückstand mit 10 Sekunden auf der Uhr dann auf einen Punkt und das war dann auch so ziemlich der Punkt, wo man dann halt eben, ja, auch als Charlotte Hornets und auch als Charlotte Hornets Fan so langsam schwitzige Finger bekam, denn wir wissen, was es heißen kann, wenn die Milwaukee Bucks mit einem Punkt dran sind und 10 Sekunden auf der Uhr, dann kann es doch relativ schnell gehen. Die Bucks, Charlotte Hornets bekamen tatsächlich auch nochmal 2 Freiwürfe, die Kemba Walker dann bei 7,1 Sekunden auf der Uhr beide reinmachte. Aber die Bucks bekamen anschließend den Ball dann nicht schnell genug und nicht sortiert genug ins Spiel zurück. Und so musste Bledsoe dann am Ende einen wackeligen Dreier nehmen, der sein Ziel verfehlte. Ansonsten wäre das dann der Ausgleich gewesen und das Zeichen für die Overtime. Aber so war es dann halt eben am Ende nicht dieser Dreier, nicht die Overtime und ein Sieg für die Charlotte Hornets.
Charlotte Hornets gewinnen also gegen die Milwaukee Bucks. Und auch die San Antonio Spurs haben gewonnen gegen die Chicago Bulls. Bei den Chicago Bulls haben die Spurs jetzt endlich mal wieder eine ausgeglichene Statistik. 10 Siege, 10 Niederlagen. 108 zu 107 hieß es am Ende für das Team von Greg Popovich. Angeführt waren sie von DeMar DeRozan und LaMarcus Aldridge, die mit 21 Punkten für DeRozan und LaMarcus Aldridge dann auch die eifrigsten Punktesammler für die Spurs waren. Dazu gab es noch 17 Punkte von Patty Mills und 13 Punkte von Bryn Forbes. Bei den Chicago Bulls konnte mal wieder Zach LaVine hervorstechen mit 28 Punkten. Dazu gab es von Jabari Parker ein Double-Double. Justin Holiday mit 17 Punkten und Ryan Arki Diakono mit 22 Punkten. Trotzdem reicht es nicht für die Chicago Bulls, hier den Sieg davonzutragen. Sie sind im Tabellenkeller der Eastern Conference. Die San Antonio Spurs krabbeln so langsam aus dem Keller der Western Conference. Die Minnesota Timberwolves haben bei den Cleveland Cavaliers gewonnen mit 102 zu 95 und dabei eine sehr ausgeglichene Mannschaftsleistung bekommen.
Definitiv. Und wie man auch schon sehen kann, war es so ein bisschen die Nacht der engen Spiele jetzt letzte Nacht. Topscorer Robert Covington bei den Minnesota Timberwolves mit 24 Punkten und Kyle Korver mit 22 Punkten. Und es war auch eine relativ ausgeglichene Statline beider Teams. Lediglich 5% bessere Field-Goal-Quote für die Minnesota Timberwolves und 8 Turnover weniger. Das spricht dann schon eher Bände, die 8 Turnover weniger. Und ja, seitdem Butler weg ist, da läuft es bei Minnesota weitaus besser als davor. Sie stehen mittlerweile bei 6 Siegen und 2 Niederlagen seit dem Trade von Jimmy Butler. Und naja, Robert Covington sieht man ja, was er dem Team bringt. War ja auch ein Teil des Trades mit den 76ers. Robert Covington und Dario Saric, beide von Philly gekommen für Jimmy Butler. Und ja, die Minnesota Timberwolves sind jetzt mittlerweile tatsächlich wieder ein Spiel hinter einem ausgeglichenen Rekord. Und das ist so gut wie seit Spiel 4 der Saison nicht mehr. Also seit Spiel 4 ganz am Anfang der Saison, da hatten sie das letzte Mal einen ausgeglichenen Rekord. Und seitdem sind sie der ganzen Sache immer so ein bisschen hinterhergelaufen. Jetzt haben sie die Chance, nachdem Jimmy Butler ja weg ist und sie eben Spieler wie Robert Covington dazu bekommen haben, diesen sich zu holen. Und wer weiß, es schaut eigentlich ja gar nicht mal so schlecht aus. Es war tatsächlich auch erst der zweite Sieg in bisher 10 Auswärtsspielen für die Minnesota Timberwolves. Also auch sie auswärts in dieser Saison ein bisschen schwach, haben wir ja auch schon öfter beobachten können. Jetzt bisher in der Saison war ja auch gerade am Anfang bei den Philadelphia 76ers so ein riesiges Problem, dass sie eben kein Spiel auswärts gewinnen konnten. Und Covington, der hatte 8 von 10 aus dem Feld und 4 von 7 Dreiern, also auch hier eine sehr, sehr gute und quantitativ und qualitativ recht gute Quote. Derrick Rose, der scheint sich auch wohl zu fühlen bei den Minnesota Timberwolves. Wieder einmal 12 Punkte und 10 davon tatsächlich auch erst im vierten Viertel gemacht. Die Cleveland Cavaliers stehen jetzt bei 4-15. Letzte Woche gab es Siege gegen die Philadelphia 76ers und die Houston Rockets. Und da hatte man eigentlich so ein bisschen gehofft, dass sie jetzt langsam aus diesem Jammertal so ein bisschen rauskommen, da ziemlich weit unten in der Eastern Conference. Aber offensichtlich schien das auch nicht die Moral gebracht zu haben, die sie brauchen. Denn wie wir jetzt wissen, sollte das Spiel gegen die Minnesota Timberwolves wieder in die Hose gehen. Und sind wir mal ganz ehrlich, also dass die Cleveland Cavaliers nicht ganz so gut spielen wie in der letzten Saison oder vielleicht auch wie in den letzten Jahren, Das dürfte uns allen klar gewesen sein, nachdem LeBron James weg ist. Aber dass sie so extrem einbrechen, damit muss ich ehrlicherweise sagen, hätte ich persönlich nicht gerechnet. Cleveland war bei 8 von 21 und hatte 5 Turnover alleine im letzten Viertel. Das war dann auch so ein bisschen der Neckbreaker für das Team. Sie probierten es zwar nochmal, kamen mit 5 Minuten auf der Uhr auf 4 Punkte ran, aber die Timberwolves, die waren einfach zu abgezockt. Und Minnesota hatte jetzt 3 Spiele in 3 Städten in insgesamt 4 Nächten. Also auch hier werden sich die Jungs jetzt erstmal freuen, wieder ein bisschen ausruhen zu können. Aber es ist natürlich für das Team doppelt und dreifach süß, wenn du in so einer kräftezehrenden auf so einer kräftezehrenden Reise dann eben doch solche Siege wie jetzt hier gegen die Cleveland Cavaliers mitnehmen kannst.
Die Utah Jazz, da hatten wir gestern drüber gesprochen, hatten einen Schritt vorwärts, einen Schritt zurück gemacht. Heute Nacht haben sie 2 Schritte zurück gemacht. Sie verloren gegen die Indiana Pacers zu Hause mit 88 zu 121 und boten ein Bild des Jammers. Die Indiana Pacers dagegen 7 Spieler, die zweistellig gepunktet haben. Und sie hatten eine ganz, ganz harmonische Mannschaftsleistung. Vor allen Dingen, sie haben alles getroffen. 58,3% aus dem Feld haben die Pacers getroffen. Angeführt wurden sie von Doug McDermott von der Bank, der in nur 23 Minuten 21 Punkte aufgelegt hat, 8 von 13 getroffen hat. Dazu gab es dann noch 16 Punkte jeweils von Miles Turner, 15 Punkte von Bojan Bogdanovic, jeweils 13 von Domantas Sabonis und Corey Joseph. Sabonis konnte dazu noch 10 Rebounds pflücken, 6 Assists beisteuern. Darren Collison mit 11 Assists war auch gut bei den Indiana Pacers, funktionierte heute Nacht alles. Bei den Utah Jazz funktionierte gar nichts, 13 Punkte von Derek Favors, der dazu noch 8 Rebounds pflückte. Aber ansonsten können wir den Mantel des Schweigens über dieses Spiel der Utah Jazz decken, die gegen die Indiana Pacers überhaupt keine Chance hatten. Überhaupt keine Chance, darüber können wir nicht sprechen beim Spiel der Houston Rockets bei den Washington Wizards. Es war ein Overtime-Krimi. Und jetzt mal ernsthaft, 54 Punkte von James Harden, die reichen nicht für einen Sieg bei den Wizards. Was ist da los gewesen?
Ich muss ehrlicherweise sagen, ich wusste vorhin nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Denn das ist wirklich unerwartet, dass die Wizards, die ja wirklich nicht, überhaupt nicht gut in die Saison gekommen sind, da trotz Hardens 54 Punkten in Overtime doch noch gewinnen können. Und genauso ging das auch Bradley Beal nach dem Spiel. Ganz schöner Zungenbrecher, Bradley Beal nach dem Spiel. Er sagte auch, dass er sich eben überhaupt nicht vorstellen konnte, also vor dem Spiel jemals, den gegnerischen Guards 90 Punkte insgesamt zu erlauben und am Ende trotzdem noch zu gewinnen. Es ist auch, denke ich mal, eine relativ einmalige Sache. Und es zeigt natürlich auch, was für eine grandiose Moral die Washington Wizards haben, obwohl es ja in dieser Saison bisher wirklich mehr als unglücklich gelaufen ist für die Jungs. Bei Washington selbst hatte John Wall ein Season High von 36 Punkten und James Harden, der belässt es nicht mal eben bei 54 Punkten. Der NBA Leading Scorer packte dann auch mal noch eben 13 Assists obendrauf. Auch Eric Gordon scorte sehr, sehr gut. Ich habe es gerade eben schon so ein bisschen gespoilert, indem ich gesagt habe, dass die gegnerischen Guards eben 90 Punkte hatten. Auch Eric Gordon sehr, sehr gut mit einem Season-High von 36 Punkten. Also quasi genauso viel wie John Wall auf der anderen Seite als Topscorer. Und Eric Gordon war eben hier nur zweiter Topscorer. Auch Otto Porter war direkt am Anfang der Overtime mit einem Treffer da und ab da waren dann die Wizards vorne und gaben ihre Führung auch nicht mehr so einfach her. Harden hatte, und das sind halt einfach die Schattenseiten des Starspielers, 11 Turnover neben seinen 4 Punkten, 3 davon in der Overtime und das tut dir dann als Team natürlich schon extrem weh. Die Rockets, die mussten auch auf Chris Paul verzichten. Washington, das mittlerweile 4. Spiel in Folge mal wieder auf Dwight Howard. Aber wenn wir uns mal die Stats der Washington Wizards angucken, dann sehen wir auch, dass dieser Sieg nicht von irgendwo kam. Bradley Beal 32 Punkte, John Wall 36 Punkte, Otto Porter Jr. 14 Punkte. Lediglich Kelly Oubre Jr. und Thomas Bryant waren die einzigen beiden Starter, die unter 10 Punkte kamen. Aber eben dann hast du noch Bankspieler wie Markieff Morris mit 22 Punkten oder auch Jeff Green zum Beispiel mit 13 Punkten. Also hier auf jeden Fall eine starke und richtig, richtig schöne Teamleistung von den Washington Wizards gegen die Houston Rockets. Und Mike D'Antoni, der gab nach dem Spiel dann sogar zu, dass er einfach zu viel von Harden verlangt, dass er auch weiß, dass er zu viel von Harden verlangt. Er stand in der letzten Nacht mal wieder 47 Minuten auf dem Court und Mike D'Antoni sagte dann nach dem Spiel eben auch, dass es dann auch durchaus Zeiten geben wird, in denen Harden das dann so ein bisschen einholt, dass er einfach zu viel spielt, dass er zu viel spielen muss und dass er dann einfach wohl in manchen Nächten nicht performen kann. Davon hatte man heute nicht allzu viel gesehen. Wie gesagt, 54 Punkte für James Harden im Overtime-Krimi gegen die Washington Wizards, aber natürlich hast du dann auch definitiv die 11 Turnover und die 3 Turnover in Overtime, die dich dann auch am Ende das Spiel eventuell kosten können, weil wenn wir überlegen, 11 Turnover, 3 in Overtime, das ist eindeutig zu viel und daraus erwachsen dann auch viel zu viele Chancen für die Washington Wizards.
Die Golden State Warriors brauchten 49 Punkte von Kevin Durant, um die Orlando Magic abzuhalten. 116-110 hieß es am Ende für die Golden State Warriors gegen die Magic. Und wie gesagt, 49 Punkte waren davon nötig von Kevin Durant. Auf Draymond Green mussten die Golden State Warriors weiter verzichten, genauso wie auf Stephen Curry. Da musste Durant das Spiel an sich reißen. Dazu bekam er aber Unterstützung vom anderen noch Superstar Klay Thompson, der 29 Punkte beisteuerte. Aber es war der Abend von Kevin Durant. 30 Punkte, 12 Rebounds, 6 Assists von Nikola Vucevic, die waren nicht genug, um dem etwas entgegenzusetzen. 28 Punkte gab es auch noch von Terrence Ross für die Orlando Magic. Aber am Ende steht der Sieg für die Golden State Warriors, die sich im Moment so ein bisschen durchwursteln müssen. Wir haben hier schon darüber gesprochen, dass es in den letzten Wochen immer mal wieder ein bisschen Ärger gab bei den Warriors, dass die Leistungen nicht unbedingt stimmen. Solche Siege brauchen sie, um dann weiter oben dran zu bleiben und dann vielleicht wieder in ruhigere Fahrwasser zu kommen. Ein Spiel haben wir noch, das ist der Boston Celtics bei den New Orleans Pelicans. Das haben die Boston Celtics relativ sicher mit 124-107 gewonnen.
Ja, sehr gut. Und einer führt die Celtics an, wie immer Kyrie Irving mit 26 Punkten. Anthony Davis war auch wieder mit dabei für die New Orleans Pelicans, hat 27 Punkte aufs Parkett gelegt. Und ja, die Boston Celtics nur ein Viertel unter 30 Punkten. Ansonsten 34, 32 und 35 Punkte. Und ja, lediglich im zweiten Viertel lief es nicht ganz so gut, aber auch das ist dann am Ende eben nicht so schlimm, wenn du so ein Spiel dann doch noch gewinnen kannst. Es lief einfach bei den Boston Celtics. Irving mit einem Dreier und Baseline Fade über Davis, Jason Tatum, Right-Handed Dunk inklusive Foul von Anthony Davis. Das waren dann so, ja, die, ich sage mal, letzten Minuten. Und nach der Tatum-Aktion, da verließen dann auch schon die ersten Fans die Halle, weil sie da eben so ein bisschen resignierten. Das war mit knapp 3 Minuten noch auf der Uhr, also doch schon auch relativ früh, weil ich meine, wir wissen beide, was in 3 Minuten im Basketball noch passieren kann, aber da war es dann eben schon relativ deutlich, dass die New Orleans Pelicans das Spiel nicht mehr drehen werden. Und ja, es war nicht nur, dass die Fans die Halle verließen. Auch Alvin Gentry, der Head Coach der New Orleans Pelicans, zog langsam die Konsequenzen aus dem Rückstand und der drohenden Niederlage, fing an, Bankspieler reinzubringen, Starter auszuwechseln. Also daran sieht man dann auch schon, dass dann eben bereits bei den New Orleans Pelicans so ein bisschen resigniert wurde und den Boston Celtics der Sieg dann doch relativ aus freien Stücken überlassen würde. Anthony Davis mit 27 Punkten, 16 Rebounds und 3 Blocks. Nikola Mirotic hatte 6 Dreier und 25 Punkte. Bei den Celtics waren es vor allem Kyrie Irving mit 26 Punkten, Al Horford und Jason Tatum mit 20 Punkten und Morris mit 19 Punkten. Kyrie Irving meinte nach dem Spiel, it felt good tonight to win like that, because that's who we are. Es fühlte sich so gut an, diese Nacht zu gewinnen, denn das ist einfach, wer wir sind. Also diese hohen Wins, und das ist ja auch eigentlich das, was man am Anfang der Saison von den Boston Celtics erwartet hat. Das wurde ja tatsächlich auch am Anfang der Saison und vor der Saison nach purer Domination in der Eastern Conference geschrien. Dem Ganzen werden sie nicht ganz so gerecht, wie man das eigentlich erwartet hat. Aber wir sind ja noch relativ am Anfang von der Saison, da kann noch viel kommen. Und die Celtics hatten einfach in der letzten Saison so viel Verletzungspech, dass sich das Ganze dann auch erst wieder einpendeln muss. Und zumindest Kyrie Irving, ich meine, ist ja auch wieder sehr, sehr gut reingekommen, eben nach seiner Verletzung in der letzten Saison. Alvin Gentry, der resümierte nach dem Spiel, dass jedes Mal, wenn sie die Nähe des Scores der Celtics kamen, entweder ein dummer Turnover von ihnen selber oder ein Dreier der Celtics folgte, hob da auch nochmal das Dreierverhalten der Celtics heraus und lobte eben nochmal extrem, dass wirklich jeder bei den Celtics, der großartig mitspielt oder der sowieso großartig mitspielen kann, auch gute Dreier treffen kann, egal welche Position, ob Big Man, ob Perimeter Shooter. Alle können sie die Dreier, meinte Alvin Gentry nach dem Spiel. Und das zeigt sich dann auch so ein bisschen an den Stats. Sie hatten 39 Dreierversuche, trafen davon insgesamt 19. Und so kannst du dann halt am Ende eben auch gewinnen. Und die größte Schwäche der New Orleans Pelicans waren definitiv die Turnover. Die Celtics führten das ganze Spiel, wurden auch durch Turnover 8 an der Zahl mit 11 daraus resultierenden Punkten von den Pelicans ins Rennen geschickt, und das demoralisiert dich als Team natürlich schon mal extrem, wenn du am Anfang des Spiels direkt mal 8 Turnover aufs Parkett legst und daraus 11 Punkte kassierst. Die Celtics mit 30 Punkten Führung im dritten Viertel nach drei aufeinanderfolgenden Dreiern und einem 11-0 Run. Also auch hier wieder das Dreierverhalten und die Dreierschützen der Celtics im Vordergrund und eben auch so ein bisschen entscheidend. Und Anfang des vierten Viertels kamen die Pelicans nochmal auf 6 Punkte ran, aber nie mehr. Also hier müssen die Pelicans nochmal ein bisschen nacharbeiten. Wichtig, Turnover vermeiden und besser verteidigen.
Das waren 7 Spiele in der NBA, die wir in der letzten Nacht hatten. Wir haben großartige Einzelleistungen gesehen, die zum Teil nicht mal zu Siegen reichten für die jeweiligen Teams. Das war Patrick Rebin mit seiner Zusammenfassung dieser 7 Spiele der letzten Nacht. Danke, Patrick.
Sehr gerne.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika, und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.